Hot Takes, der Sportpodcast für alle mit Yannick und Niklas.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sport Takes Podcast Wochenendrückblicks. Das war gerade ziemlich lang, das hat sich sehr komisch angehört. Und mir gegenüber sitzt natürlich, wie immer, mein kongenialer Partner in Crime, Niklas Neunes.
Einen wunderschönen guten Tag, Yannick.
Und damit kommen wir dann auch direkt zur ersten Frage für die heutige Folge, zur wichtigsten Frage des gesamten Podcasts, nachdem auch wieder alle höchstwahrscheinlich abschalten werden. Niklas, wie war denn dein Wochenende?
Ich habe am Wochenende hauptsächlich Football geguckt, Playoffs, ne? Samstag und Sonntag. Und darüber hinaus wollte ich eigentlich feiern gehen, aber meine zwei Kollegen, die haben schlapp gemacht. Und deswegen war es dahingehend ein sehr entspanntes Wochenende.
Ein sehr entspanntes Wochenende. Ja, mein Wochenende war entspannter, als ich das eigentlich gehofft hatte. Beziehungsweise eigentlich müsste ich aktuell viel für die Bachelorarbeit machen, aber irgendwie, beziehungsweise ich bin gut fortgeschritten und so weiter und so fort, aber ich war leider nicht so produktiv, wie ich es mir vorgenommen habe. Tatsächlich habe ich aber mit meiner Familie wir fliegen nach Japan im September, als letzten großen...
Da bin ich sehr neidisch.
Ja, als letzten oder nochmal einen großen Familienurlaub. Und wir haben ein bisschen was geplant. Und ich habe mir einige Nachtclubs rausgesucht, die ich auf jeden Fall in Tokio dann eventuell mal besuchen möchte. Mal gucken, ob das funktioniert, ob das nicht funktioniert. Aber so ansonsten, ja, ich habe ein bisschen jetzt auch nur was ein bisschen für die Uni gemacht, aber so ansonsten war jetzt bei mir auch nichts Großes, was irgendwie passiert ist. Ich habe ein bisschen Fußball geguckt, zum Beispiel das Freitagabendspiel habe ich mal wieder geschafft zu schauen. War sehr schön und dann so ansonsten einfach so hin und wieder mal ein bisschen durchgesäppt, wenn das ein oder andere Spiel stattgefunden hat. Aber so on point bin ich dahingehend jetzt leider auch nicht. Aber es ist ein anderes Thema heute.
Relevant.
Relevant für diesen Podcast. Ich denke, das wird auch das einzige Thema sein, beziehungsweise wir haben uns darauf geeinigt, dass es das einzige Thema ist, worüber wir sprechen. Wir wissen nicht, wie lange wir jetzt überhaupt darüber sprechen möchten oder wollen und werden. Aber es geht hier, und das ist jetzt tatsächlich auch relativ newsig, geht es hier um den Entscheid vom Bundesverfassungsgericht gegenüber der DFL. Und zwar hat die DFL Einspruch eingelegt, beziehungsweise, ja doch, Einspruch eingelegt, gegen die Verordnung, dass die Bundesländer ab sofort eine Begleichung der Kosten für die Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen im Profifußball quasi anordnen dürfen. Die DFL hat da Einspruch eingelegt, das wurde jetzt abgeschmettert. Und wir wollen einfach mal über das Thema ein bisschen sprechen, denn da gibt es tatsächlich, wir haben jetzt schon im Vorfeld herausgefunden, dass es schon ein etwas schwierigeres Thema ist und wir wollen das einfach mal, denke ich, ein bisschen aufdröseln.
Genau, genau.
Gut, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Wir können ja, eigentlich haben wir ja schon da so ein bisschen, was ist denn erstmal deine Meinung zum Thema? So.
Also, wir haben das heute ja beide heute Vormittag gelesen, dass, oder wir haben gesehen, die Aufmachung Fußballclubs oder der Bund, Land darf.
Bundesländer dürfen Profiklubs an Kosten beteiligen.
Genau, das haben wir gelesen und da war auch erstmal so, okay, wie soll das umsetzbar sein, und hatten dann auch viele, viele Fragen erstmal im Kopf, die sich, glaube ich, viele Menschen stellen, wenn sie nur die Headlines lesen.
Ja.
Und nicht, also uns hat es auch ein bisschen Zeit gekostet, das wirklich durchzuüberblicken und durch wirklich da durchzusteigen, wie es richtig funktioniert. Ich kann schon mal sagen, so wie die Begründungen, die es gibt, das so zu machen, die kann ich verstehen. Und da würde ich es erstmal bei belassen.
Da würdest du es erstmal bei belassen, ohne jetzt großartig was vorwegnehmen zu wollen. Genau. Also erstmal, um hier in das Thema reinzuführen, was ist denn überhaupt passiert? Angefangen hat das ganze Thema, also es geht hier erstmal ganz klar darum, dass Vereine dafür belangt werden, beziehungsweise die DFL, also die Dachorganisation der Bundesliga, dafür belangt werden kann, wenn zusätzliche Polizeieinsätze stattfinden im Rahmen von Fußballspielen, Profifußballspielen. Das bezieht sich dabei auf erste Bundesliga, zweite Bundesliga, dritte und auch vierte Liga. Und es geht dabei vorrangig nur um die Hochrisikospiele. Und das erste Bundesland, was das so entschieden hat, was jetzt quasi als Präzedenzfall, das Thema hatten wir auch letzte Woche schon, mehr oder weniger dafür genutzt wird, ist Bremen. Als erstes Bundesland hat Bremen entschieden, dass Werder Bremen, der ansässige Fußballverein, bei Hochrisikospielen einen Teil der Kosten tragen muss. Bremen hat sich, also beziehungsweise Werder hat sich dann natürlich gedacht, ja, natürlich werden wir das hier jetzt nicht alleine übernehmen, sondern als Organisator der Bundesligaspiele ist ja die Dachorganisation da mindestens genauso mit dran beteiligt, also lassen wir auch einen Teil von der DFL zahlen. Und das ist jetzt in Bremen seit 2015 der Fall. Da wurde, ich glaube, es war im November das Nordderby, nee, im April 2015, das Nordderby zwischen Werder und dem HSV. Da sind mehr Kosten angefallen, weil es ein Hochrisikospiel ist, also ein Spiel, bei dem, zu dem Thema müssen wir dann auch gleich nochmal kommen, bei dem halt ein höheres Polizeiaufgebot quasi genutzt werden muss. Mhm. Und da hat man dann, also hat das Land Bremen, 400.000 Euro kassiert. Das ist seitdem mehrfach, und der Hintergrund dahinter ist natürlich ein Beschluss der Bürgerschaft aus dem Jahr 2014, dass kommerzielle Veranstaltungen mit mehr als 5.000 Zuschauern an den Zusatzkosten im Vergleich zu Spielen ohne erhöhte Brisanz beteiligt werden können. Und das hat dann dazu geführt, dass seitdem Bremen bzw. Werder und die DFL immer einen Teil der Einsatzkosten für die Polizei mitstemmen müssen. Und das hat in dieser Zeit knapp 3 Millionen Euro, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, eingespielt. Und das ist schon eine ganze Menge, die auf eine gewisse Art und Weise das Bundesland entlastet. Und einfach nur aus diesem Punkt heraus würde ich sagen, ist das für uns beide sehr verständlich.
Ja.
Denn man muss ja ganz klar sagen, so wie sich das jetzt hier liest mit diesem Bürgerentscheid auch allgemein, das bezieht sich ja nicht nur so auf Fußballspiele, sondern auch bei, wenn wir das jetzt richtig verstanden haben, auch auf zum Beispiel Musik-Events. Und wenn da mehr als 5.000 Leute vorbeischauen und da Tickets für haben und da eine erhöhte Risiko- oder Gewaltbereitschaft mehr oder weniger, bei was für einem Konzert auch immer das passieren sollte, aber wenn da eine erhöhte Gewaltbereitschaft vorgewiesen werden kann, dann müssten die auch sich beteiligen. Und da muss man ganz klar sagen, warum sollte das der Fußball nicht? Also das ist ja eigentlich ganz logisch. Und die DFL hat jetzt aber gesagt, okay, nein, wir möchten nicht oder wir wollen das nicht und hat dann angefangen dagegen zu klagen. Das gesamte Hin und Her hat sich jetzt über 10 Jahre tatsächlich auch gezogen und da hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe jetzt entschieden, okay, ihr müsst das machen, ihr müsst euch beteiligen, beziehungsweise es ist in Ordnung, wenn das Bundesland euch vorschreibt, dass ihr euch beteiligen müsst. Man kann jetzt also davon ausgehen, Bremen wird als Präzedenzfall genutzt. Das heißt, die anderen Bundesländer...
Ja, wurde. Wird ja nicht mehr. Es wurde genutzt.
Und genau, es wurde genutzt. Und jetzt werden höchstwahrscheinlich die anderen...
Jetzt ist es so.
Jetzt ist es so und die Bundesländer können jetzt nachziehen und das genauso handhaben, sodass es dann zu dem Fall kommt, dass immer wenn ein Hochrisikospiel ausgetragen wird, gesagt werden kann, ja, wir müssen so und so viele Polizeikräfte dafür aufwenden und ihr beteiligt euch zu 50% beispielsweise an der Vergütung beziehungsweise an den
Kosten.
An den Kosten, ganz genau. Ja, und wie gesagt, aus dem Punkt kann man das Ganze verstehen, denn ich habe das hier in einer Quelle gefunden, ich glaube, das war auch bei Tagesschau, sind alleine für diese Hochrisikospiele in 2023, 2024 1,6 Millionen Polizeiarbeitsstunden angefallen. Das ist die Arbeitszeit von 1220 vollzeitbeschäftigten Polizeibeamten. Jetzt weiß ich leider nicht, wie viele so Polizeibeamten verdienen. Außerdem variiert das ja auch natürlich immer, wo du bist und so weiter und so fort. Aber man kann sich alleine schon anhand dessen ausmalen, dass das eine ganze Menge an Geld sein wird, was da gezahlt werden muss. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal so weiter, dass man hier ja jetzt theoretisch auch schon zu dem ersten Problem mehr oder weniger an der ganzen Sache kommen kann. Und zwar ist ja die Polizei genau dafür da. Man hat 1,6 Millionen Arbeitsstunden, die gezahlt werden müssen, aber die Polizei ist als Institution des Landes beziehungsweise als Institution des Staats, die müssen das machen. Es ist deren Aufgabe. Und man muss ja auch dazu sagen, und das hat das Bündnis Unsere Fankurve gesagt, beziehungsweise in ihrem Statement dazu gesagt, dass ja in der letzten Saison oder fast jede Saison die Fußball-Bundesliga dem Staat an sich 1,6 Milliarden Euro an Gewinnen ausschüttet.
Steuergelder.
Genau. Beziehungsweise, oder waren das Steuergelder?
Ich meine, ich hätte das als Steuergelder verstanden. Du kannst es ja nochmal nachgucken. Ich wüsste sonst nicht, warum die Fußballvereine, die an dem Gewinn beteiligen sollten. Also ich dachte, dass das über die Steuergelder geregelt wird.
Ah, ja, stimmt. Ah, ja, du hast recht. Steuermitteln.
Genau, und weil das ist ja der nächste Punkt. Polizei, du hast gesagt, ist Landes-Bundessache und dafür zahlen Menschen, Unternehmen, etc. Steuern,
ja,
damit von diesen Steuergeldern die Polizei bezahlt wird. Und aus der Perspektive ist das auch ein komplett nachvollziehbarer Grund zu sagen, ey, wir und auch die Vereine, werden Steuern gezahlt, in dem Fall alleine von den Profiklubs 1,6 Milliarden, um gewissermaßen auch für die Polizei zu bezahlen, die vor Ort zur Verfügung gestellt wird. Und dass man dann sich da auch etwas ungerecht behandelt fühlt, ist auch nachvollziehbar, wenn man sagt, okay, in anderen Bereichen ist das ja auch so, dass die Polizei vom Staat bezahlt wird und du nicht dafür noch selber irgendwie aufkommen musst, wenn bei dir irgendwas passiert, sondern halt, dass der Staat macht.
Ganz genau. Und ja, also ich finde dieses Argument, das ist auch eines der, finde ich, wichtigsten Argumente auf Seiten der auf Vereinsseite oder beziehungsweise Fanseite, sagen wir jetzt einfach mal, ist ja, dass die Fußballvereine auch jetzt nichts dafür tun, dass sie diese Gewährleistung von Sicherheit eigentlich bekommen. Denn die Leute, die zu diesen Spielen hingehen, sind ja auch ganz normale Menschen. Das sind ja auch alle Steuerzahler, die in dem Moment einfach auch quasi dafür bezahlen, dass die Polizei vor Ort ist und für Sicherheit sorgt.
Ja.
Wiederum, und da kommen wir jetzt zum anderen Thema, und man merkt schon, es ist immer so ein Hin und Her, es ist ein ziemliches Abwägen. Ich finde auch allgemein, um jetzt hier auch nochmal kurz einzufangen, ich finde, es ist ein super schwieriges Thema. Ich bin auch total unschlüssig, auf welcher Seite ich da jetzt mehr oder weniger stehe, weil das so vielschichtig ist und aus so vielen verschiedenen Perspektiven betrachtet werden kann.
Und halt beide Seiten auch wirklich, also wir beziehen sie auf diese, wie ist das Bündnis?
Unsere Fankurve.
Genau, wir beziehen uns jetzt vor allen Dingen darauf, weil die halt ein Statement schon abgegeben haben.
Ganz genau. Man muss jetzt aber auch dazu sagen, um das jetzt mal beispielsweise aus der Seite des Steuerzahlers beziehungsweise der Polizei zu sehen und generell vielleicht auch irgendwo der Gesellschaft, muss man ja auch einfach dazu sagen, dass diese Einsätze bei Fußballspielen und teilweise auch bei Hochrisikospielen ja nicht alltäglich sind. Das sind ja keine alltäglichen Einsätze. Die sind ja, und das muss man ja auch einfach mal so ganz klar anerkennen, dass Fußball häufig auch wirklich komplette Holzköpfe irgendwie zusammen findet oder zusammenschustert.
Ja, ich würde so sagen, es ist halt, das Fußballstadion jetzt in dem Fall ist einfach ein Ort oder Fußball an sich, das irgendwie ja Leute anzieht, die, das ist nicht pauschalisiert, das ist alle, sondern ja. Es gibt einfach einen gewisser Teil der Gesellschaft, der gewaltbereit ist, der sich da
unter dem Deckmantel
des Fußballs genau da versammelt.
Ganz genau. Und dass dann halt so Polizeieinsätze bei Fußballspielen nichts Alltägliches sind. Also wie wenn du mehr oder weniger Streife fährst oder so. Das sollte jedem, denke ich, bewusst sein. Es kann da wirklich vorkommen, dass es zu Gewaltausschreitungen gibt. Und da sind die Fans dann auch häufig nicht unschuldig dran. Und vor allem, weil es halt auch viele gewaltbereite Fans gibt, auch bei diesen Hochrisikospielen besonders, ist das durchaus legitim, da zu sagen, okay, das ist jetzt kein Alltagseingriff, wo wir nur daneben stehen. Hier ist auch das Risiko, dass es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen kann. Und ich muss sagen, aus dem Punkt, ich finde es an sich total legitim, dass Fußballvereine dafür belangt werden, weil sie generell schon einen sehr hohen Stellenwert in der Gesellschaft, finde ich, so an sich haben und dem Fußball schon häufig immer gefühlt so ein wenig der rote Teppich ausgekehrt wird in vielen Punkten. Und ich finde es dann jetzt auch einfach richtig, mehr oder weniger zu sagen, okay, ja, an diesem Punkt ist jetzt mehr oder weniger eine Grenze erreicht, wo es ja auch wirklich darum geht, dass da viel Geld mit dabei ist, die Anzahl an Hochrisikospielen betrug in der Saison 2022-23 knapp 52 Spiele. Das ist, muss man dazu sagen, auf 612 Spiele, die eigentlich stattgefunden haben, jetzt keine hohe Quote, aber es ist trotzdem eine Quote, also quasi jede Woche ein Hochrisikospiel, wo wirklich viele Polizeikräfte im Einsatz sind und eventuell auch dafür sorgen müssen, dass ja, da keine gewalttätigen Übergriffe stattfinden. Das ist schon eine ganze Menge, einfach so. Und dass man sich da beteiligen muss, finde ich richtig. Wiederum würde ich so ein bisschen dafür plädieren, weil jetzt gerade so an dem Punkt, wo wir jetzt sind, wird das so gezahlt, dass 50% von der DFL, also jetzt im Beispiel Werder Bremen zum Beispiel, 50% DFL und 50% Werder Bremen das übernehmen. Und ich bin ganz ehrlich, das finde ich zum Beispiel nicht fair. Ich finde es nicht fair, dass Werder Bremen hier dafür zahlen muss. Weil der Verein kann im Endeffekt nichts dafür, dass von der Polizei entschieden wird, dass das ein Hochrisikospiel ist. Und da sind wir jetzt auch wieder bei einem anderen Punkt, der ein bisschen fraglich ist. Ich bin eigentlich dafür, dass als Organisator die DFL dafür verantwortlich ist, hier die Kosten zu tragen. Zumal die DFL sich eh als Organisator dieses gesamten Fußballs, die wollen ja auch die Vermarktung und so machen. Und jetzt bin ich aber auch dafür, dass sie dann dafür haften müssen, dass die Spiele, die sie quasi organisieren, dass sie auch sich hauptsächlich da beteiligen und dass die Marge dann nicht 50-50 von Vereinsseite ist. Weil vor allem die Fußballvereine, die haben schon wenig Geld. Bis auf die ganz großen Clubs oder die mit Investor dahinter, ist das Fußballgeschäft nicht so rentabel, wie man denkt. Und es ist häufig immer Saison zu Saison zu Saison. Es ist keine wirklich langfristige Planungssicherheit irgendwo da. Es ist ein sehr schwieriges Thema und ich finde es da nur fair, wenn man vor allen Vereinen, die keinen Investor im Hintergrund haben, dass man da halt sagen könnte, okay, ja, dafür ist die DFL verantwortlich, dann 100% Management zu übernehmen. Das finde ich ein bisschen an der aktuellen Lage schwierig. Ich denke, da müsste man nochmal ran, aber das ist ein Thema, was die DFL und die Vereine unter sich ausmachen müssen. Jetzt zurück zu dem Thema Hochrisikospiel. Denn Hochrisikospiele, die kennt man jetzt vielleicht, wenn man sich mit dem Fußball beschäftigt, durchaus. Ich meine, warst du schon mal bei einem Hochrisikospiel eigentlich?
Nee.
Nee?
Nee, ich glaube, ich bin ja generell nicht so oft beim Fußball und ich glaube nicht, dass ich da irgendwo bei einem Hochsicherheitsspiel mal gewesen bin.
Du warst nicht, ja, hast du nicht damals Relegation Hertha gegen HSV gearbeitet? Im Olympiastadion?
Ich habe öfter da gearbeitet. Ich glaube, beim Relegationsspiel war ich nicht da, aber ich war einige Male da. Also bei Hertha, was ist denn so bei Hertha so ein...
Also Hochrisikospiele erstmal so an sich. Hochrisikospiele, das finde ich ja so verrückt und das war auch ein Punkt, den wir uns vorhin da war ich mir eigentlich relativ sicher, dass entschieden wird, was ein Hochrisikospiel ist. Ich dachte, das wird von der DFL entschieden und die gibt dann quasi eine Art Empfehlung an die Sicherheitsbehörden, an die Polizei, an das Land. Yo, hier sind die und die Vereine, die gegeneinander spielen. Und wir würden euch raten, ja, ein bisschen mehr hinzuschicken. Aus dem Punkt hätte ich es dann sogar noch mehr verstanden, wenn gesagt wird, ey, beteiligt euch auch daran. Jetzt ist es aber so, diese Hochrisikospiele werden von der Polizei entschieden. Und beziehungsweise von der Polizei und dem Land. Und man gibt der Polizei und dem Bundesland jetzt quasi die Schlüssel in die Hand zu sagen, wahllos zu entscheiden, yo, das ist ein Hochrisikospiel, das ist ein Hochrisikospiel und das ist ein Hochrisikospiel.
Willst du noch kurz erzählen?
Und genau, jetzt komme ich, was ist denn überhaupt ein Hochrisikospiel? Ein Hochrisikospiel wird von der Polizei so ausgewertet. Es geht um Erfahrungen aus der Vergangenheit. Das heißt, wie war es bei letzten Aufeinandertreffen? Es geht vor allem um Rivalitäten und das ist komplett legitim. Das ist total richtig. Es geht um die erwartete Zuschauerzahl. Und ein höheres Fanaufkommen können auch dafür sorgen, dass es zum Hochrisikospiel wird. Wo bei mir jetzt schon langsam der Punkt anfängt, wo ich mir denke, nur weil da mal jetzt mehr Zuschauer kommen, finde ich, macht es das jetzt nicht zu einem Hochrisikospiel. Verhalten der Fangruppe, gibt es Hinweise auf geplante Ausschreitungen von Problemfans beispielsweise? Mhm. Das heißt, gut, also da marginalisiert man mal wieder, beziehungsweise nee, pauschalisiert man eher. Man marginalisiert, falsches Wort. In dem Kontext total falsches Wort, sorry. Verein XY hat generell vielleicht hin und wieder mal mehr Probleme mit seinen Fans. Dann müssen die halt häufiger zur Kasse gebeten werden, weil häufiger Hochrisikospiele aufgrund der Fans stattfindet. Finde ich eigentlich schon legitim, weil es gibt einfach so Vereine, wo die Fankultur sehr eigen ist. Wenn man da jetzt zum Beispiel mal in Richtung Hansa Rostock schaut. Dann, und das ist jetzt der Punkt, der mich wirklich stutzig macht, Zeitpunkt und Ort des Spiels. Und als Erklärung hier beispielsweise, dass Abendspiele oder Spiele in bestimmten Stadien, also dann auch eher zu einem risikoreicheren Spiel eingestuft werden. Und dann nochmal Einschätzung des Vereins und der Sicherheitsdienste. Also das heißt, es wird nicht nur über den Kopf der DFL und der Vereine hinweg entschieden, sondern es gibt da...
Die haben Mitspracherecht.
Die haben Mitspracherecht, sitzen mit am Tisch und geben dann natürlich auch Empfehlungen mit ab. Ich denke, bei einigen Punkten können wir uns eindeutig darauf festlegen, dass das total in Ordnung ist, wie da entschieden wird, beziehungsweise dass die mit dabei sind. Zum Beispiel Erfahrung aus der Vergangenheit hat ja auch, überschneidet sich ja mit Rivalität. Das heißt, dass beispielsweise Dortmund-Schalke, dass das ein Hochrisikospiel ist, sollte jedem bewusst sein. Dass HSV Bremen dasselbe ist, dass HSV Pauli dasselbe ist, dass Hertha Union dasselbe ist, das ist total in Ordnung. Aber zum Beispiel ist es jetzt auch so gewesen, und da war ich auch bei dem Spiel, dass Hertha HSV zu einem Hochrisikospiel gemacht wurde. In der Relegation okay, aber ich hatte auch schon Spiele bei Hertha HSV, wo ein normales, ich weiß nicht, ob es ein Liga- oder DFB-Pokalspiel, auch zu einem Hochrisikospiel gemacht wurde. Und da muss ich wirklich sagen, das verstehe ich nicht.
Ich glaube, man kann sich, oder diese Punkte, die du gerade erklärt hast, das zeigt, auch mit deiner Erklärung, dass du es nicht verstehst, in einigen Punkten, das sind Punkte, wo es einige gibt, die sind, wie gesagt, nachvollziehbar, aber es gibt vor allen Dingen einen Punkt, und da ist für mich ganz klar dieser Punkt Ort und Zeitpunkt.
Ja, Ort und Zeitpunkt ist auch wirklich...
Das ist sehr vage.
Und es ist super vage.
Das gibt dann, es gibt bestimmt noch kleinere Paragraphen, die das etwas weiter aus oder
erklären.
Ja, auch eingrenzen.
Eingrenzen,
genau.
Ja.
Aber in dem, was wir hier gefunden haben, in unserer Recherche davor, ist das einfach in einigen Teilen vage und gibt dann der zu entscheidenden Partei auch ein bisschen die Freiheit der Willkür, weil du kannst mit den Parametern, die du da hast, viel argumentieren in beide Richtungen.
Ja.
Ist das könnte darum, man legt es so aus und deswegen ist es ein Hochsicherheitsspiel, man legt es so aus und deswegen ist es nicht. Und das macht diesen ganzen Punkt Hochsicherheitsspiel eben zu einem, wie du schon meintest, einen sehr großen Knackpunkt. Wann ist es eins und wie welche Kriterien werden da genau angewendet, um das wirklich auch nachvollziehbar für die Gesellschaft zu erklären?
Eben. Und ich musste auch mal ganz kurz reingrätschen, beziehungsweise einen Punkt nennen, der mir persönlich am Herzen liegt. Und zwar ist das auch häufig, dass vor allem, wenn man da auf zum Beispiel jetzt den Punkt Verhalten der Fangruppen mehr oder weniger schaut. Ich bin total dabei, dass man so sagt, ja, Verein XY hat gewisse Probleme mit den Fans. Aber ich finde, es gibt ja auch in der Welt des Fußballs schon gewisse Stigmatisierungen um die Fans von Vereinen. Und da wird es dann einfach, glaube ich, auch irgendwo, kannst du da halt auch dann wieder willkürlich, kann es da einfach dazu kommen, dass, sagen wir jetzt mal, wir bleiben beim Beispiel Hansa Rostock. Mhm. Wenn da dann einfach das Land sagt oder die Polizei, yo, wir haben so häufig Probleme mit den Rostock-Fans, wo sie ja dann auch irgendwo natürlich mit mehr oder weniger schuldig sind, aber dass dann gefühlt jedes Spiel von Hansa Rostock zu einem Hochrisikospiel wird.
Oder eine Sache, die du jetzt noch gesagt hast, Thema HSV-Hertha.
Ja, HSV-Hertha,
genau. Das ist einfach ein Spiel, was viele ZuschauerInnen anzieht, auf einmal ein Hochrisikospiel ist, weil viele Leute hingehen.
Ja, genau, weil es halt einfach interessant ist, weil es zwei große Vereine sind. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die Fans gewaltbereiter sind oder so. Generell muss man auch dazu sagen, finde ich, dieses Label Hochrisikospiel als Wort schon irgendwie schwierig, weil ich finde, es auch eine ganz klare Stigmatisierung von Fußballfans mit sich führt, die ja auch irgendwo vielleicht, na, ich finde es einfach ein bisschen schwierig. Und ich finde auch, ich habe das Gefühl, dass gewisse Vereine da halt wirklich einfach komplett unter die Räder kommen, weil da dann halt wirklich einfach gesagt wird, ey, yo, das ist Verein XY, da können wir das irgendwie immer verargumentieren. Also diese ganz klare Willkür, die da gegeben sein könnte hier zu Problemen führen.
Das ist ja auch, also eine Sache, die ich mir jetzt so, auch so eine Frage an dich, du warst ja dann anscheinend schon mal bei Hochsicherheitsspielen.
War schon bei mehreren, ja.
Und wenn ich jetzt das auch höre als Normalo, der nicht oft zum Fußball geht, vielleicht auch nicht so viel mit der Bubble zu tun hat oder vielleicht auch eine Familie, die zum Spiel möchte, dann hört man schon das Label Hochsicherheitsspiel. Und da in meinem Kopf ist dann erstmal direkt so, boah, das ist ein Spiel, da kann ich nicht hingehen, weil da könnte mir der Kopf eingeschlagen werden, so ein bisschen übertrieben gesagt. Ja, aber das ist ja nicht zwangsläufig immer so, weil es ist ja auch nicht jeder Fan so drauf, oder nicht?
Nee, erstmal das. Es ist ja wirklich, das muss man ja auch dazu sagen, eine ganz kleine Gruppierung von Fans, die überhaupt so gewaltbereit ist. Dass es im Rahmen des Fußballspiels dann natürlich zur Auseinandersetzung auch zwischen nicht gewaltbereiten und also zwei nicht gewaltbereiten Gruppen, aber aufgrund dieses Deckmantels dann trotzdem dazu kommt, das ist ganz klar. Mhm. Aber ich finde trotzdem, dass es sind so wenige Fans, die wirklich so drauf sind. Und das dann halt so groß aufzuziehen, finde ich dann einfach ein bisschen trüber. Also immer, wenn ich bei diesen Hochrisikospielen war, das ist ein unfassbar komisches Gefühl, wenn du als Fan einfach da rumläufst und du siehst überall Polizei, du wirst von der Polizei begleitet und du fühlst dich richtig, ich weiß nicht, eingeengt und unwohl, unfassbar unwohl. Und ich finde auch, und das kommt auch so dazu, dieses gesamte Thema Fußballfans und Polizei, der Polizei jetzt nochmal mehr Schlüssel in die Hand zu geben und zu sagen, wir geben euch hier jetzt nochmal mehr die Möglichkeit, mehr oder weniger euren eigenen Willen hier durchzusetzen, in diesem Bereich Fußball, wo das Verhältnis zueinander eh schon sehr, sehr aufgehitzt ist oder aufgeheizt, finde ich einfach sehr schwierig, weil die Polizei, und ich habe vorhin gesagt, die Fans sind nicht immer unschuldig daran, wenn es zu Ausschreitungen gegenüber der Polizei kommt. Die Polizei ist das aber auch nicht. Es ist auch ein Thema, was häufig in der Gesellschaft diskutiert wird, was wir jetzt auch zum Beispiel mit in Riesa hatten, mit Polizeigewalt, mehr oder weniger gegenüber Protestanten. Polizeigewalt gegenüber Fußballfans ist ein riesiges Thema. Genauso wie du jedes Wochenende ein Hochrisikospiel hast bei gewissen Vereinen, hast du jedes Wochenende mindestens bei einem Bundesligaspiel oder Zweitligaspiel Probleme bei dem Verhältnis Polizei-Gastfans, wo es halt auch dazu kommt, dass die Polizei ganz klar der Aggressor ist, beziehungsweise teilweise sich da Leute auch irgendwie einfach prügeln wollen, auch auf Polizeiseite. Und das ist ein Problem. Und
wenn ich ganz kurz noch einen Haken darf, ich habe das ja auch in meiner Twitter-Bubble, kriege ich auch manchmal so Tweets mit von halt, ne, Leuten, die in der Fußball- und Football-Bubble sind. Und dann lese ich da auch öfters, dass halt, was du schon meinst, man wird als Auswärtsfan dann auch einfach manchmal fast unmenschlich behandelt.
Ja.
Und man muss irgendwie, weiß nicht, wie lange Zugkontrollen und
genau.
Das nur als ein Beispiel, aber viele Sachen, dass es dann auch einfach, das muss man sich dann immer vor Augen führen, wenn du schon, sag ich mal, auch nicht der Respekt von der anderen Seite da ist, das natürlich, also auch von beiden Seiten nicht da ist, dass es dann noch viel leichter zu Ausschreitungen zwischen Polizei und Fans kommen kann, wenn halt auch die Polizei nicht ihren Respekt
ganz genau
gegenüber der Menschheit hat, ja.
Das ist auch ein ganz, ganz großes Thema, beziehungsweise ein wichtiges Thema, was ich finde, da mit reinspielt, ist halt einfach generell schon dieses Verhältnis von Grund auf, was jetzt noch weiter, wenn man mal ehrlich ist, aufgeheizt wird. Und da halt jetzt nochmal dieser staatlichen Instanz mehr oder weniger nochmal mehr die Schlüssel in die Hand zu geben, finde ich dann einfach sehr schwierig. Und ich finde, da sind wir generell beim größten Knackpunkt an der gesamten Sache, ist halt die Art und Weise, wie das jetzt gehandhabt wird.
Vielleicht wollen wir noch ganz kurz sagen, wir sind natürlich trotzdem Polizisten, PolizistInnen machen einen sehr wichtigen Job.
Wir
damit nicht relativieren, dass alle, wir wollen nicht sagen, alle PolizistInnen sind gewalttätige Leute, die nur Leute verkloppen.
Genau, das auf jeden Fall nicht. Genauso bei Fußballfans ist es ja auch ganz klar herausgestellt, dass wir wissen, dass nicht alle Fußballfans so sind. Genauso wissen wir auch, dass es nicht alle Polizisten so sind. Aber dieses Verhältnis zwischen Fußballfans und Polizisten ist halt einfach vorbelastet. Und das ist halt dann einfach schwierig. Und wir sind jetzt halt einfach wirklich an diesem Punkt, wo es jetzt diesen Fall gibt, wo jetzt so entschieden wurde, okay, ja, die Länder und Bundesländer sind dafür verantwortlich. Und ich glaube, wir können uns beide dazu durchringen, zu sagen, wir finden es durchaus legitim. Also, wir haben natürlich dieses Argument mit den 1,6 Milliarden, die durch Steuern von Fußballvereinen eingenommen werden. Das ist eine Menge Geld, dadurch sollte das gewährleistet werden, dass die Polizei da dann dafür sorgt, dass Sicherheit gegeben ist. Wiederum sind Fußballspiele aber auch nicht einfach nur irgendwelche Musikevents. Fußballspiele haben eine unfassbar gesellschaftsrelevantes Fundament. Das kommt da durchaus zu Ausschreitungen und das auch im großen Stil. Da ist es dann auch, finde ich, total legitim, dass gesagt wird, ey, ihr müsst euch daran beteiligen. Finde ich total in Ordnung. Ich bin der Meinung, weiterhin, die DFL sollte größtenteils daran teilhaben und nicht der einzelne kleine Verein, außer meinetwegen RB Leipzig und Hoffenheim, aber da passiert sowas eh nicht. Das Problem ist halt aber in der gesamten Art und Weise, wie damit umgegangen wird. Wir haben da jetzt im Vorfeld schon mal kurz drüber gesprochen, was wäre denn oder wie könnte man das denn umgehen? Weil es kann nicht sein, dass halt die Polizei und das Land jetzt sagt, okay, das ist ein Hochrisikospiel, weil, naja, die Art und Weise, wie man das auslegt, ist halt einfach so willkürlich, kann willkürlich gesehen werden. Und da ist es dann einfach nicht fair der Liga und dem Verein gegenüber. Wie könnte man das denn anders machen?
Also, ja, wir hatten dazu auch gelesen, dass da wieder ein Statement der
Bündnis unsere Fankurve.
Die hatten nämlich auch vorgeschlagen, dass den Vereinen jetzt mehr Mitspracherecht zugesprochen werden soll, was die Polizei Arbeit angeht an so einem Event.
Mhm.
Und wie du schon meinst, auf der anderen Seite, die Polizei und auch die Sicherheits- oder das Land darf nicht so viel Macht haben, um zu sagen, das ist ein Risikospiel, das nicht. Eigentlich bräuchte es eine unabhängige Instanz, die das entscheidet, weil auch unabhängig von den wirtschaftlichen Interessen beider Seiten, weil du hast natürlich auf der einen Seite Bund, Land, die sagen, jo, wenn die Vereine davon jetzt mehr Geld übernehmen, dann können wir ein paar mehr Polizisten hinschicken. Wenn aber dem Verein oder der DFL da ein zu großes Mitspracherecht gegeben wird, dann sagen die natürlich, okay, wir wollen ja die Kosten gering halten und so sind Menschen nun mal, ne? Da wird auch immer halt wirtschaftlich gedacht. Mhm. Und wenn du dann siehst, du musst, kannst da Geld einsparen und dann leidet darunter die Sicherheit, weil du sagst, du willst ein paar weniger Polizisten da haben, das ist auch nicht die Lösung. Und deswegen müsste es eigentlich eine sozusagen eine dritte Partei geben, die das objektiv bewerten kann, unabhängig von den Interessen der beiden Parteien, die es da gibt, und die dann wirklich entscheidet, an auch klar gemessenen Kriterien, die auch nachvollziehbar sind und auch, ich finde,
transparent,
genau, es sollte transparent sein, nach welchen Kriterien wird da entschieden. Und dann, dann würde ich sagen, ist das ein Weg, der sich für mich, mit dem ich mich arrangieren könnte und der, finde ich, ein Kompromiss halt ist.
Ja, bin ich bei dir. Ich finde das mit dieser, oder ich fände die Idee einer dritten Instanz da sehr richtig. Ist halt die Frage, wie du das umsetzen möchtest. Ja. Weil, ja, ist halt auch eine Kostenfrage dann wieder. Und wer will das machen? Wer soll das überhaupt machen? Wie kommt man da zusammen?
Wer bezahlt das?
Wer bezahlt dann das?
Weil genau. Sonst bist du nicht unabhängig.
Das ist dann halt so die Frage, wie macht man das? Und ein Gedanke, den ich jetzt hatte, beziehungsweise den ich, also meiner Fußballgruppe unter uns Freunden, wurde das Thema natürlich auch ein bisschen besprochen. Und da wurde der Punkt angebracht, naja, lass doch einfach am Ende jeder Saison mal kurz zusammenrechnen, wie viel denn ungefähr dabei rumgekommen ist. Und lass das dann von diesen Steuereinnahmen quasi verrechnen. Quasi, es werden 1,6 Milliarden jedes Jahr eingenommen durch die Vereine. Und dann wird geguckt, okay, so und so viele Hochrisikospiele gab es oder so da und da könntet ihr euch beteiligen. Weil, wenn du das so auf diese Art und Weise machst und vor allem der Begriff Hochrisikospiel, ich weiß nicht, also ich störe mich daran, wie das halt gerade so gelabelt wird mit Hochrisikospiel. Das ist die Instanz, wo gesagt wird, dass dafür müsst ihr bezahlen. Ich bin eher dafür, die Polizei führt doch so oder so Daten darüber, was für mehr oder weniger Straftaten begangen wurden. Und die müssen ja auch offengelegt werden. Die können jederzeit eingelesen werden, meine ich. Und man könnte doch theoretisch auch über das Jahr hinweg sammeln, wie viele fußballbezogene, im Rahmen von Fußballspielen stattfindende Auseinandersetzungen oder Einsätze die Polizei hatte. Und dann wird das quasi mehr oder weniger berechnet. Das wäre doch sinnvoller, weil du dann halt mehr oder weniger im Rahmen des Spiels auch viel genauer auf einzelne Fälle eingehen kannst, wo die Polizei wirklich gebraucht wird, als auf die Fälle, wo halt einfach nur gesagt wird, ey, ja, weil das jetzt so und so ist, ihr müsst da sein und dafür müsst ihr dann halt Geld zahlen. Also das würde sich für mich, hört sich das in meinem Kopf sinnvoller an.
Ja, also ich würde, bei den 1,6 Milliarden muss man natürlich auch sagen, das sind natürlich Steuergelder, die sind nicht nur für die Polizei da.
Ja, natürlich. Also,
aber der Gedanke zu sagen, es gibt vielleicht eine Art, so eine Art Topf, wo Geld reingeschmissen wird von DFL und auch von den Vereinen, wo man sagt, okay, das ist ein vorher ausgerechneter Betrag irgendwie, der da hinterlegt wird. Und je nachdem, ob der überschritten wird, also der ist dann nur für Polizeieinsatz in Stadien und je nachdem, ob der überschritten wird oder unterschritten, dann mit den Kriterien, die du gerade genannt hast, mit man kann nachgucken, wie viele Straftaten und so da wirklich passiert sind, dass man darauf basierend dann das macht.
Ja, also wäre auch natürlich eine Möglichkeit, weil es halt einem auch die Chance bietet, da generell ein bisschen mehr Transparenz zu schaffen, wie gewaltbereit der Fußball jetzt überhaupt allgemein ist. Und man da halt dann, denke ich, auch vielleicht das besser nachverfolgen könnte. Das ist jetzt natürlich alles so ein bisschen, ja, wie was wäre, wenn und so. Aber und irgendwo muss man hier ansetzen, weil ich bin ehrlich, so wie die Regularien jetzt ausgelegt sind, finde ich das nicht gut. Ich finde das ein wenig, ich weiß nicht, ich tue mich da ein bisschen schwer mit der Art und Weise, wie das hier jetzt alles so entschieden wurde. Wie gesagt, ich verstehe den Beschluss vom Gericht total. Ich finde es pauschal nicht schlecht, dass die DFL bzw. die Vereine sich daran beteiligen. Aber ich finde es halt einfach so an sich schwierig, wie
die
es jetzt
Umsetzung.
Kann. Die Umsetzung daran hapert und ich finde, da muss man definitiv ran. Man muss jetzt aber auch dazu sagen, dass sich ja tatsächlich nicht mal, also es ist ja jedem Bundesland freigestellt. Und wir wissen Stand jetzt auf jeden Fall, dass sich zum Beispiel das Bundesland Berlin nicht daran beteiligen wird. Das heißt, dass also Hertha, Union, der BFC, ich weiß nicht, ob dann Tasmania und so weiter auch, beziehungsweise alle anderen Berliner Vereine, die in höherklassigen Ligen spielen, wenn es dazu Hochrisikospielen, ob das dann auch für die gilt. Aber ja, natürlich, wenn es zusammengerechnet 52 Hochrisikospiele von Liga 1 bis 4 waren, dann auf jeden Fall. Ja gut, okay. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass die da mehr oder weniger von freigenommen sind, was ich auch eigentlich begrüße für die Vereine, weil ich weiß jetzt zum Beispiel, die finanzielle Situation bei Hertha ist nicht sonderlich gut. Und man ist ja eh nur Mieter im Olympiastadion und muss da schon einen ganzen Großteil von Geld abdrücken und dann halt nochmal für solche Spiele, die eventuell halt auch aufgrund der hohen Zuschauerzahl so entschieden werden, dass sie Hochrisikospiele sind. Ins Olympiastadion passen halt ein paar tausend Menschen. Da ist es jetzt zum Beispiel aus härter Sicht, wäre es sehr, sehr doof, wenn man da jetzt sagen würde, okay, ja, ihr müsst jetzt dafür nochmal mitzahlen.
Ja, also ich finde auch, vielleicht sollte man das auch sehen als, ja, das, was jetzt zum Beispiel Berlin macht, man kann ja trotzdem sagen, ne, wir nageln euch nicht darauf fest, dass ihr das machen müsst. Und vielleicht ist das der richtige Ansatz zu sagen, ey, das ist ein Dialog zwischen Bundesland und Verein, weil ich glaube, wenn man dann doch mal sagt, ey, hier ist gerade ein Spiel, das man setzt sich hin, Verein und Bundesland setzen sich hin und man kommt gemeinsam zu dem Entschluss, guck mal, hier, das ist das Spiel und hier ist Hochrisikospiel. Da kann man doch bestimmt auch eine Lösung finden als Verein und als Bundesland,
also ja,
denke ich jetzt.
Ich denke eigentlich auch, dass das auf jeden Fall möglich sein sollte. Aber ja, ich denke, das Thema ist schwierig. Wir sind gespannt, was da jetzt bei rumkommt. Vor allem, ich bin sehr gespannt, welche Bundesländer sich da dran beteiligen. Also ich denke mal, dass es in Bundesländern wie zum Beispiel NRW, wo ein riesiger Teil von Bundesligisten und großen Vereinen ansässig ist, für die wäre es sehr, sehr sinnvoll, das so zu machen. Einfach aus Ländersicht ist das total sinnvoll an sich, weil sie super viel Gelder einsparen. Beziehungsweise wenigstens etwas zurückbekommen. Aber ja, ich glaube, bei anderen, zum Beispiel in Bayern, wirst du es nicht unbedingt brauchen.
Ja.
Da hast du den FCB, Nürnberg und Regensburg, Augsburg. Aber
Fürth,
da ist ja jetzt kein großes Gewalt.
Nürnberg-Fürth, ich weiß ja nicht.
Nürnberg-Fürth, ja, okay. Muss mal gucken, wie lange die überhaupt alle noch in der Profifußball spielen. Nein, okay.
Aha.
Nein, nein. Hoffentlich noch eine ganze Weile. Aber ja, also da müssen die Länder jetzt einfach für sich selbst entscheiden, mehr oder weniger. Ich bin trotzdem der Meinung, es ist nicht optimal gelöst. Dass aber da irgendwo eine Lösung dann durchaus her muss, finde ich schon richtig, weil wenn man mal ehrlich ist, wie gesagt, es gibt viele Idioten. Es gibt viele Idioten, ja. Vor allem im Fußball ist das sehr präsent, die sich dann teilweise auch wirklich unter dem Deckmantel halt, wie gesagt, kloppen oder Pyro zünden in Situationen, wo man es nicht machen sollte. Im Stadion finde ich das total in Ordnung, aber
solange man es nicht in andere Blöcke schießt. Und
ja,
wirft.
Sowas beispielsweise oder generell gewaltbereit der Polizei gegenüber sich verhält oder gezielt auf andere Fangruppierungen losgeht. dann das passiert halt im Rahmen eines Fußballspiels auf jeden Fall häufiger als bei irgendwelchen anderen also in alltäglichen Situationen. Trotzdem muss da ein bisschen mehr Klarheit drüber
geschaffen werden. Aber dieses passiert öfter als in anderen Situationen ist vielleicht auch ein guter Punkt. Also am Anfang, wo ich habe ja gesagt, ne, als erst, wo wir es gelesen haben, dachte ich auch so, okay, es wird hier so geframed. Wie hattest du es vorgelesen? Der Profi-Fußball?
Hier genau, von der Tagesschau, Bundesländer dürfen Profiklubs an Kosten beteiligen.
Genau, und es ist ja erstmal, ich dachte mir als erstes, ganz schön unfair, wenn es jetzt nur für den Fußball gilt, aber so wie wir es ja auch rausgelesen und verstanden haben, gilt diese Regelung, wie du hast es ja am Anfang gesagt, für alle Großveranstaltungen mit über 5000.
Ich meine, dass ich das jetzt so verstanden habe, so stand das auf jeden Fall.
So haben wir es auf jeden Fall verstanden, interpretiert. Ich hoffe, das ist so richtig. Und wenn das der Fall sein sollte, dann muss man ja auch ganz klar sagen, okay, das ist eine Regelung, die darfst du auf alle Großveranstaltungen anwenden. Wenn es halt nun mal der Fußball ist, in dem die Bereitschaft für Gewalt höher ist als bei anderen Veranstaltungen, dann muss man dahingehend auch Lösungen finden.
Ja, definitiv. Und ich habe hier jetzt nochmal kurz nachgelesen. Die Gebühr wird laut dem Gesetz bei allen Großveranstaltungen fällig, die gewinnorientiert sind und über 5000 Teilnehmer haben und bei denen es erfahrungsgemäß zu Gewalt kommen kann.
Das ist die für die Gebühr bei einem Hochrisikospiel, also die Polizeikosten, das ist mit der Gebühr gemeint, ne?
Ja, ganz genau, ganz genau.
Genau, ja.
Also es ist für alle Großveranstaltungen.
Genau, und da muss man halt sagen, okay, könnte auch bei einem Konzert sein, aber wenn da halt nun mal das nicht so oft das Gewaltpotenzial
also
da ist.
Also bei welchem Konzert, sind wir mal ehrlich, passiert sowas? Mir würde da jetzt nichts Großes, also mir würde kein Artist einfallen, wo ich mir 100% sicher bin. Oder was heißt 100%? Das kannst du ja beim Fußball auch nicht sein. Aber wo man sagen muss, ja, da treffen jetzt so zwei Fronten aufeinander, dass das gewährleistet werden muss, dass da Sicherheit, erhöhte Sicherheitsvorkehrungen oder so getroffen werden müssen.
Eben, und dann muss man da halt eben handeln, gucken, dass man Lösungen findet. Aber nochmal ganz klar, wie gesagt, die Lösung, die da getroffen wurde, die hat definitiv ihre Lücken und sollte man auch, finde ich, kritisieren. Nicht an sich, dass es so entschieden wurde, sondern im Detail, wie man es umsetzen möchte. Das ist so der für mich der Punkt, den man kritisieren muss. Oder für uns, was wir jetzt ja
ganz genau
festgestellt haben, ja.
Ich denke, das haben wir dann auch jetzt mehrfach deutlich gesagt.
Hoffe ich auch, dass es klar so geworden ist.
Und von meiner Seite wäre es das gewesen. Ich hätte jetzt keine großen, ich finde, du hast es einfach gut nochmal gerade zusammengefasst, dass das Gesamte, dass der Entscheid einfach legitim ist, die Umsetzung, daran müsste man sich nochmal ranmachen. Aber von meiner Seite wäre es das gewesen. Hast du noch etwas zu sagen?
Nee, ich hätte auch nichts mehr zu diesem Thema. Das haben wir gut. Ich hoffe, wir haben es gut erklärt.
Damit entlassen wir euch dann in eine schöne restliche Woche und verabschieden uns und hören uns dann in der nächsten Woche zu einer neuen Folge von Sporttex Podcast Wochenend Rückblick. So, auf Wiedersehen.
Ciao.